Die Lesung steht im Alten Testament im zweiten Buch Mose, Kapitel 14 und ist zugleich der Predigttext. Der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hariot vor Bel-Zaphon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durch das Meer, und das Meer war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns den Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
Liebe Gemeinde, mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben den Predigttext eben in der Lesung gehört. Frau Braune-Krah hat ihn vorgetragen. Diese große Erzählung von der Befreiung Israels aus Ägypten. Es mag Sie verwundern, am ersten Ostertag dies als Predigttext zu hören. Läge es nicht viel näher, das Evangelium von der Auffindung des leeren Grabes auszulegen oder einen Text vom Apostel Paulus zur theologischen Bedeutung der Auferstehung? Wieso dieser alttestamentliche Text, der mit der Auferstehung Jesu nichts zu tun hat und zudem noch Dinge erzählt, die für uns heute zumindest irritierend sind? Dass zum Beispiel Gott es ist, der das Herz des Pharao verstockt und ihn dazu bringt, seine Truppen den fliehenden Israeliten hinterherzuschicken, was sich am Ende als Falle erweist und sie ins Verderben führt. Und die Israeliten selbst sind, als sie die ägyptischen Verfolger bemerken, von ihrer Befreiung gar nicht begeistert. Im Gegenteil, sie machen Mose Vorwürfe. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast, fragen sie. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Freiheitsdrang sieht, glaube ich, anders aus. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, antwortet Mose, und dann geschehen wundersame Dinge. Eine Wolkensäule trennt die Heere voneinander. Mose reckt seine Hand aus über das Meer. Das Wasser teilt sich, Israel zieht trockenen Fußes durchs Meer. Und als die Ägypter folgen, streckt Mose seine Hand wieder aus und die Wassermassen strömen zurück und alle Ägypter kommen um. Das alles wird verstanden als Heil Gottes, das hier zugunsten Israels geschieht, aber für die Ägypter einen hohen Preis hat. Rettung und Tod liegen hier buchstäblich nahe beieinander. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen, heißt es unmittelbar nach unserem Predigttext. Schwer auszuhalten, wenn das Ganze mit einem Freudentanz endet. Dann nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken und Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Die einen tanzen vor Freude und schlagen die Pauken und die anderen liegen tot am Strand. Beides ist von Gott gewollt und durch ihn bewirkt. Und beides ist Teil der Herrlichkeit Gottes, die hier gezeigt werden soll. So richtig österlich klingt das alles nicht. Was also hat dieser Text mit Ostern zu tun und mit der Auferstehung Jesu? Manche würden an dieser Stelle sich behelfen und sagen, Auferstehung ist Befreiung aus den Fesseln der Sklaverei. Auferstehung ist Aufstehen aus Unterdrückung und Aufbegehren gegen Unrecht. Das wäre die befreiungspolitische Deutung des Ostergeschehens, die sich mit gewissen Einschränkungen vielleicht auf diesen alttestamentlichen Text berufen könnte. Andere verstehen Auferstehung nicht als politischen Impuls zur Befreiung, sondern als Ausdruck einer existenziellen Erfahrung. Auferstehung mitten im Leben ist dafür das Schlagwort. Beispielhaft dafür steht ein bekanntes Gedicht Auferstehung von Marie-Louise Kaschnitz. Frau Braune-Krah wird es jetzt vortragen.
Auferstehung. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar. Mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
Die Theologin Doris Strahm schreibt aus feministischer Sicht zu diesem Gedicht, ich zitiere, diese Erfahrung kenne ich aus Dunkelheit, Verzweiflung, Trauer, Angst oder Hoffnungslosigkeit, unerwartet wieder aufzustehen, mitten im Alltag und dem Gewohnten um mich herum. Für Momente aufgehoben zu sein in einer größeren Ordnung und einem Haus aus Licht. Auferstehung als beglückende Erfahrung mitten im Leben. Als Moment, wo alles gut ist und man das Gefühl hat, Teil eines Größeren zu sein, aufgehoben in einer guten Ordnung des Lebens und dieser Welt. Aber ist das Osterglaube? Ist das Auferstehung Jesu, wie sie die Evangelien überliefern und wie Paulus sie theologisch reflektiert? Man spürt, so ganz gehen diese Deutungen von Auferstehung nicht auf. Und immer noch ist die Frage im Raum, was hat diese große und sperrige Erzählung aus dem Alten Testament mit Ostern zu tun? Sie hat insofern damit zu tun, als sie von einer überwältigenden Machtdemonstration Gottes erzählt. Eine Machtdemonstration, die alle menschlichen Erwartungen und alles Machbare in Frage stellt und geradezu aushebelt. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, heißt es im Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Der ägyptische Pharao hat das auch für ihn schmerzliche Weise erfahren. Mit seiner Macht war plötzlich nichts getan. Aus ganz anderer Perspektive könnten das auch die Israeliten singen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Als die Ägypter ihnen nachjagen und sie vor sich nur noch die Mauer und das Meer haben, sind sie in der Falle und auch sie sind eigentlich schon verloren. Im Bild gesprochen, sie sind schon im Rachen des Todes, der nur noch zuzuschnappen braucht. Dass Israel in dieser Lage allein durch Gottes Wirken gerettet wird, der sichere Tod nun seinerseits besiegt und am Ende selbst tot am Ufer liegt, diese geschichtliche Erfahrung ist so überwältigend und für das Vertrauen in das Wirken Gottes so prägend geworden, dass sie vorausweist auf das ebenfalls überwältigende und nicht begreifbare Geschehen zu Ostern mit der Auferstehung Jesu. Entscheidend für beide Erzählungen ist, und das ist die Brücke, dass es allein Gott ist, der hier rettend handelt und zu neuem, ganz anderen Leben erweckt. Und genau an diesem Punkt macht sich alle Osterhoffnung fest, dass Gott handelt gegen allen Augenschein und gegen alle menschliche Erwartung. Und zugleich ist diese Osterhoffnung auch der Punkt, an dem es modernen Zeitgenossen mit dieser Osterbotschaft schwer haben. Kann man das wirklich glauben, dass Gott so handelt und in weltliches Geschehen rettend und befreiend eingreift? Dieses Vertrauen in einen tätigen, aktiven Gott ist vielen heute abhanden gekommen. Und das ist bis in kirchliche Stellungnahmen hinein spürbar. Als vor gut einem Jahr die Corona-Krise ausbrach, wurde relativ bald die Frage gestellt, ob diese Krise etwas mit Gott zu tun habe. Aus freikirchlichen Kreisen war behauptet worden, Corona sei eine Strafe Gottes für die lockere und moderne Lebensweise unserer Zeit. Daraufhin haben führende Vertreterinnen und Repräsentanten des Protestantismus sehr schnell erklärt, Corona habe nichts mit Gott zu tun und sei schon gar nicht eine Strafe Gottes. Soweit ich sehe, sind die Kirchen bei dieser Position bis heute geblieben. Ich habe nie verstanden, warum die Strafe Gottes als mögliche Deutung des Glaubens für ein Ereignis, das mich trifft, völlig ausgeschlossen und zu einer Art theologischem Tabu erklärt wird. Die Bibel hat genug Beispiele dafür, dass das Verstehen eines Ereignisses als Strafe Gottes Menschen verändert, sie zum Umdenken, zu anderem Verhalten und dadurch zu einem besseren Leben führen kann. Das ist nicht immer so, es ist auch nicht zwingend, aber es geschieht und hat Menschen oft geholfen, ihr Leben zu ändern. Von daher ist es problematisch, den Gedanken der Strafe Gottes völlig abzuwehren, wie das heute weitgehend der Fall ist. Sprachlosigkeit durch Verfreundlichung Gottes war neulich eine Überschrift in der FAZ. Es ging darum, dass sich die Kirchen mit ihrer Positionierung selbst aus der Diskussion um Corona ausgeschlossen haben. Der Preis für die schleichende Verfreundlichung Gottes und des Gottesbildes ist eine gewisse Sprachlosigkeit, so der Autor des Artikels, und er hat Recht damit über die Konfessionsgrenzen hinweg. Die katholische Bischofskonferenz, der Ratsvorsitzende der EKD und Vertreter der orthodoxen Kirchen haben im März 2020 eine gemeinsame Stellungnahme zur Corona-Pandemie abgegeben. Als Christen, heißt es darin, sind wir der festen Überzeugung, Krankheit ist keine Strafe Gottes, weder für Einzelne noch für ganze Gesellschaften, Nationen und so weiter. Krankheiten gehören zur menschlichen Natur als verwundbare und zerbrechliche Wesen. Trotzdem aber könnten, so die Stellungnahme, Krankheiten und Krisen sehr wohl den Glauben an die Weisheit und Güte Gottes und auch an ihn selbst erschüttern. Das aber bedeutet doch, dass Gott sehr wohl etwas mit diesen Krisen und dieser Pandemie zu tun haben muss. Wäre das nicht der Fall, machte die Erschütterung des Glaubens an die Weisheit und Güte Gottes gar keinen Sinn. Also irgendetwas muss er doch damit zu tun haben. Wenn nicht als Strafe, falls man das so sicher weiß, dann doch irgendwie anders. Aber darüber schweigen die Kirchenvertreter und verweisen nur darauf, dass auch Christen angesichts des Leids vor Sinnfragen gestellt werden, die nicht einfach zu beantworten seien. Auf jeden Fall sage uns die Botschaft des christlichen Erlösungsglaubens zu, Gott sei ein Freund des Lebens, liebe uns Menschen und leide mit uns. Gott wolle das Unheil nicht, so die Stellungnahme, Gott sei uns Menschen auch dann nahe, wenn wir gerade nicht selbstsicher und souverän seien. Und diese Hoffnung führe dazu, dass wir anderen Beistand, Trost und Hoffnung spenden könnten. Typisch für diese kirchliche Rhetorik ist und für den sie bestimmten theologischen Mainstream, dass hier vom Handeln Gottes gar nicht mehr die Rede ist, auf sein geschichtsmächtiges Wirken gar nicht mehr vertraut wird. Gott wird reduziert auf permanente Nähe und andauernde Liebe. Die Frage aber ist, ist der mir nahe und mich liebende Gott auch noch ein handelnder Gott? Oder bleibt er tatenlos und ohnmächtig, dafür aber umso mitfühlender und immer lieb zu mir? Ich habe seit langem den Eindruck, dass die ständige Betonung der Liebe Gottes und seiner Nähe zu uns ein Ersatz, eine Art Kompensation dafür ist, dass ein wirklich handelnder und in der Geschichte wirkender Gott nicht mehr wirklich geglaubt wird. Er ist uns auch in den Kirchen weitgehend abhanden gekommen. Das macht dann auch die glaubwürdige Verkündigung der Auferstehung Jesu schwierig. Sie kann nur überzeugend sein, wenn sie selbst noch dem tätigen Wirken Gottes in der Geschichte und im eigenen Leben vertraut. Ich fürchte, wenn man das Gottesbild des theologischen Mainstreams und ihrer Verkündigung auf die alttestamentliche Erzählung von der Befreiung aus Ägypten anlegen würde, dann säße Israel bis heute immer noch dort, würde Sklavendienste tun und sich gegenseitig mit der Liebe und Nähe ihres Gottes trösten, und zwar so lange, bis jemand auf die Idee kommt, die Befreiung selbst in die Hand zu nehmen, Waffen zu beschaffen und zu kämpfen mit offenem Ausgang. Das wäre dann Auferstehung politisch und mitten im Leben, Auferstehung zu Auferstehung aus Unfreiheit. Das wäre dann das, was wir heute haben. Die Menschen nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und vertrauen, wenn überhaupt, nur noch auf Gott als Motivator für eigenes Handeln. Von Rettung und Erlösung aber keine Spur. Zu stark ist inzwischen die Selbstmächtigkeit des Menschen, der schon an seiner eigenen Unsterblichkeit arbeitet. Im Prinzip, so der Glaube, hat der Mensch alles im Griff. Mit Wissenschaft und Technik wird er es schon richten. Man muss nur richtig organisieren und möglichst gerecht verteilen. An die Stelle des Glaubens an Gott ist der Glaube an die Wissenschaft getreten und an die technische Machbarkeit gelingenden Lebens. Wissenschafts- und evidenzbasiert sind die Adjektive dieser neuen Religion. Die allerdings, je länger die Corona-Krise dauert, zunehmend selbst erschüttert wird und Menschen auch in eine Krise führt. Deutlich erhöhte Anrufzahlen in der Telefonseelsorge, bei Corona-Krisentelefonen, bei Gesprächen in Arztpraxen belegen das. Der Glaube an die Alleskönnerschaft des Menschen ist selbst in der Krise. Und vielleicht ist diese Krise ja doch ein sanftes Gericht Gottes, es mit dem menschlichen Machbarkeitswahn nicht zu übertreiben und sich darauf zu besinnen, wer wir wirklich sind. Verletzbare, irrtumsfähige und vergängliche Wesen, die trotz allem Erlösung brauchen und sich ewiges Leben eben selbst nicht verschaffen können. Luther hat, wie so oft, recht. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Gott sei Dank und frohe Ostern. Amen.